Ja, hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zum Vortrag Berlin, neue Wege für grafische Benutzeroberflächen. Der Vortrag wird gehalten von Stefan Seefeld. Er studiert in Montreal und den haben wir extra eingeflogen für diesen Vortrag. Das Ganze verspricht, denke ich, sehr spannend zu werden. Neue Wege, grafische Benutzeroberflächen. Es gibt ja verschiedene Ansätze im Linux-Umfeld, im Open-Source-Umfeld und natürlich auch verschiedene kommerzielle Ansätze, die nennen wir jetzt an der Stelle nicht. Also schauen wir doch mal, was Berlin zu bieten hat. Okay.
Ja, ich begrüße Sie recht herzlich. Einige von Ihnen werden sicherlich schon von dem Berlin-Projekt gehört haben. Das hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Und insbesondere ist oft nicht so ganz klar, was Berlin eigentlich ist, was es will. Die Leute haben vor 5 Jahren, als das ganze Projekt gestartet hat, ziemlich viel Krach darum geschlagen und gesagt, was sie alles machen wollen. Und das wurde dann ein paar Mal über den Haufen geworfen. Insofern werde ich vielleicht am Anfang mal ganz kurz umreißen, worum es eigentlich geht bei dem Projekt, weil da auch eine ganze Menge Fragen gestellt werden, gerade bei dem Stand unten zum Beispiel, bevor ich dann eigentlich mit dem Vortrag anfange. Also Berlin ist eine Architektur für grafische Oberflächen, für Benutzeroberflächen. Kennen die meisten natürlich oder assoziieren die meisten mit grafischen Oberflächen in Bezug auf Linux X. Und da fallen dann gleich Kategorien ein wie der X-Server, Window Manager oder Toolkits. Und dazu möchte ich einfach nur sagen, dass wir einen völlig neuen Ansatz versuchen, in dem diese Einteilung in die verschiedenen Layer gar nicht mehr so klar ist, also zumindest nicht auf dem Niveau. Wir versuchen einfach neu zu unterscheiden, welche Funktionalität wohin gehört. Insofern kann man nicht einfach sagen, Berlin ist ein Ersatz für diesen Teil oder jenen Teil. Wir sind nicht ein Toolkit, wir sind auch nicht einfach ein Ersatz für den X-Server oder ein Window-Manager. Aber ich hoffe, das wird in dem Detail noch klar werden, wenn ich auf die Architektur ein bisschen eingehe. Den Vortrag habe ich so ungefähr in 3 Teile gegliedert. Als erstes möchte ich mal auf ein paar Probleme eingehen, die sich abzeichnen mit X im Moment. Also weniger mit der Implementierung von X als mit dem Protokoll an sich, das eben dann an gewisse Grenzen stößt. Dann ein klein wenig zu Berlins Geschichte. Und dann stelle ich die Architektur von Berlin vor und möchte zum Schluss daraus ableiten, wie wir bestimmte Probleme, die ich dann eben im Zusammenhang mit X erläutert habe, wie wir versuchen, mit diesen Problemen umzugehen und zu lösen. Und dann eben noch eine kurze Zusammenfassung geben. Gerade in den letzten Wochen und Monaten ist sehr viel diskutiert worden darüber, ob es nicht möglich wäre, Anti-Alias-Fonts zu unterstützen unter X oder so verschiedene andere Sachen. Unter Apple gibt es jetzt semi-transparente Fenster und Windows und das ist alles ganz hübsch. Und da sind dann natürlich die Schreie groß nach ähnlicher Funktionalität unter Linux. Und da kommen dann gleich die Antworten von den Leuten, die es wirklich wissen, die an X selber arbeiten, die sagen, das geht leider nicht. X ist pixelorientiert, das heißt pixelzentriert und auf dem Niveau kann man halt bestimmte Dinge gar nicht tun. Das heißt, man kann sie umgehen, aber es funktioniert doch nicht richtig. Die Pixelorientierung von X, die wirkt sich auf ganz verschiedenen Ebenen aus. Erstmal bedeutet das, dass sehr viele Details über die Devices, also zum Beispiel über den Bildschirm oder was auch immer das Ausgabemedium ist, bekannt ist, das heißt dem Client-Programm auch zugemutet wird und das Client-Programm muss dann sich damit abfinden und muss sich daran orientieren, was es machen will. Zum Beispiel die Anzahl der unterstützten Farben, die Auflösung und so weiter. Es bedeutet also insbesondere, dass ich die Größe von grafischen Objekten nicht absolut geben kann in Einheiten von Millimetern oder Zentimetern, sondern dass ich sagen muss, N-Pixel lang zum Beispiel. Und das hat natürlich die Folge, dass wenn ich die Auflösung meines Gerätes ändere, dass dann plötzlich die Fenster alle klein werden und die Fonts nicht mehr lesbar sind und so weiter. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht erwünscht. Eine Auflösung hat ja nichts mit der Größe von den Objekten zu tun, sondern einfach nur, wie viele Pixel benutzt werden, um ein Objekt darzustellen. Das ist ein Punkt. Schlechte Font-Unterstützung. Fonts werden, wie alle anderen Objekte unter X auch, als Pixmaps dargestellt. Das bedeutet, es gibt Schwierigkeiten beim Skalieren. Ich kann Fonts nicht beliebig klein machen und dann Fehler, die auftauchen, was einfach die Fonts schlecht lesbar macht, kann ich nicht ausgleichen. Also ein Vorgang, den man Hinting nennt. Anti-Aliasing, was auch zu einer Verbesserung der Lesbarkeit führen würde, lässt sich auch nicht richtig machen, weil eben, wie gesagt, es gibt nur Pixel und die müssen einfach bekannt sein, welche Pixel schwarz sind und welche weiß. Und kann ich nicht von der Auflösung abhängig machen. Vektorgrafik wird überhaupt nicht unterstützt. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber das heißt, dass es alles in der Applikation geschehen muss. Wenn ich also ein Programm schreiben möchte, das mit Vektorgrafik arbeitet, dann muss ich alles, was an Funktionalität dazugehört, muss alles in einem kleinen Programm existieren. Und wir denken eben, dass eine Menge der Funktionalität im Prinzip ja schon im X-Server vorkommt. Also stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, das von vornherein alles vektororientiert zu machen, um eine Vereinheitlichung zu erzielen und damit auch eine Verminderung der Redundanz, dass man Algorithmen mehrmals implementieren muss, einmal um sie einmal im Server zu haben und dann auch nochmal in den Applikationen. Moderne Hardware ist schlecht unterstützbar. Das liegt einfach an dem Niveau der Abstraktion, weil das Abstraktionsniveau im Prinzip sehr niedrig ist unter X. Zum Beispiel dadurch, dass alle möglichen Details den Clients bekannt sind, habe ich wenig Möglichkeit zu optimieren. Das heißt einfach bestimmte Dinge zu kaschieren und dann an moderne Grafikkarten zum Beispiel weiterzuleiten, die Transformationen ausführen und andere interessante Optimierungen durchführen. Ein anderer Problemkreis besteht darin, dass X frei von Policy ist. Das heißt, der eigentlich richtige Ansatz zu sagen, wir wollen keine Policy erzwingen, das heißt, wir wollen den Benutzern die Freiheit lassen zu entscheiden, wie die Oberfläche aussehen soll, wie die Interaktion stattfinden soll und so weiter. Dieser Wunsch wird aber unserer Meinung nach falsch umgesetzt. Das heißt, auch hier wieder wird es einfach dem Klienten überlassen, sich darum zu kümmern, was dann dazu führt, dass Bibliotheken geschrieben werden, die auf der Seite des Clients leben und dort dann ganz verschiedene Strategien entwickeln. Das dazu führt, dass also wenn zwei Clients zwei verschiedene Bibliotheken benutzen, dann sehen die normalerweise sehr unterschiedlich aus, wenn sie nicht gerade eben mit demselben Toolkit geschrieben sind. Und sie interagieren auch oder sie reagieren auch völlig unterschiedlich auf den Benutzer, was ziemlich irritierend ist. Das heißt, was man sich wünscht, also insbesondere Leute, die weniger technisches Interesse haben, als einfach wollen, dass das eben schlicht und einfach funktioniert, ist, dass man eine einheitliche Oberfläche vorgesetzt bekommt und dass die Dinge so funktionieren, wie man es erwartet, nämlich überall gleich im Prinzip. Natürlich möchte man auch in der Lage sein, die Interaktion für spezielle Programme anders zu konfigurieren, aber das ist erstmal ein anderes Problem. Es muss erstmal a priori möglich sein, das überall gleich zu machen. Unter X ist es auch nicht richtig möglich, mit Internationalisierung oder Lokalisierung umzugehen. Sprich, Text zum Beispiel war ursprünglich nur als ASCII vorhanden, wurde dann nachträglich erweitert, sodass man eben auch längere Characters unterstützen konnte. Aber alleine schon das Zeichnen von Texten ist nur sehr primitiv unterstützt. Zum Beispiel die Flussrichtung des Textes ist fixiert. Und bei der Eingabe ist man also auch auf Standardmethoden angewiesen mit dem Keyboard. Da müsste man noch einiges ausarbeiten, wie sich das so abstrahieren lässt. Das ist auch wieder eine Frage des Abstraktionsniveaus. Da dass man einfach verschiedene Strategien einsetzen kann, je nachdem, in welchem Kulturkreis man das Ganze dann benutzen möchte. Auf das uneinheitliche Erscheinungsbild und das, die uneinheitlichen Interaktionsmuster bin ich schon gerade eingegangen. Die Toolkit-Redundanz ist ja eben auch eine Folge davon, dass man einen Großteil der Funktionalität im Adressraum des Clients schreiben muss. Das heißt, Leute entwickeln dann eben diese höheren Begriffe wie Widgets und so weiter in einer Bibliothek, die dann mit dem Client verbunden wird und nicht im Serverraum lebt. Das führt dazu, kennt ja jeder das Problem, dass es eine enorme Anzahl von Toolkits gibt, was rein praktisch bedeutet, dass der Speicher einfach voll ist, wenn man Qt oder GTK installiert und tausend andere Motif noch, um ältere Programme benutzen zu können, die Motif brauchen und so weiter. Und irgendwann ist der Speicher einfach voll und man hat einfach keine Lust, noch mehr Toolkits zu installieren. Und das ist halt auch immer wieder dasselbe im Prinzip. Kleine Variationen sind natürlich möglich, aber es muss einfach nicht sein. Nun ein bisschen zu Berlins Geschichte. Ich fange mal an einer Stelle an, die eigentlich mit Berlin noch gar nichts zu tun hat, aber seit 2 Jahren arbeiten wir an der jetzigen Architektur von Berlin. Und diese Architektur, die wurde ursprünglich an der Stanford University entwickelt. Es gab da eine Gruppe, die an einem Interviews-Toolkit gearbeitet hat, um neue Wege auszuprobieren. Es ging dabei ursprünglich alleine um strukturierte Grafik, also zum Beispiel, wie man Diagramme und Grafiken dieser Art konstruieren kann. Die haben das sehr weit getrieben und haben selbst Texte strukturiert dargestellt. Das heißt, ein Text zerlegt sich in einzelne Buchstaben, die alle in dieser vektororientierten Art und Weise dargestellt werden. Das Projekt war sehr erfolgreich. Zum Beispiel das einigen wahrscheinlich bekannte Buch Design Patterns ist mehr oder weniger daraus entstanden. Einer der Hauptautoren, Vlissidis, war ganz stark beteiligt an der Entwicklung des Interviews-Projekts. Ein paar Jahre später ist aus diesem Projekt ein Fresco geworden. Fresco war dann ein Forschungsprojekt des X-Konsortiums selbst. Das also schon zeigt, dass auch innerhalb des X-Konsortiums versucht wurde, auf Probleme, die damals schon bekannt waren, einzugehen. Fresco wurde dann erweitert um Netzwerktransparenz und eine ganze Menge anderer Sachen, die X als solches eigentlich überflüssig gemacht haben. Fresco hat X nur noch benutzt als Konsole quasi oder um zu zeichnen. Fresco ist dann leider ein paar Jahre später gestorben, mehr oder weniger aus politischen Gründen. Das heißt, Fresco hat sich beworben bei dem OMG um einen bestimmten Standard und hat konkurriert mit OpenDoc, was ein anderer Standard war, von Apple entwickelt und von IBM. Und da hat Apple und IBM haben dann gewonnen quasi und OpenDoc wurde als Standard anerkannt, haben dann aber auch nicht überlebt. Das heißt, inzwischen hat Apple das auch wieder aufgegeben aus anderen Gründen. Also es ist nicht deswegen zugrunde gegangen, weil es nicht gut genug war, sondern aus politischen Gründen und wahrscheinlich sogar, weil es zu gut war. Das heißt, die Barriere für Anwender war einfach ziemlich hoch und zu der Zeit gab es auch bestimmte Tools noch nicht, die Fresco benötigt hat. Die waren alle noch ziemlich unstabil und das verlangt also ziemlich viel Ausdauer und Sturheit, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Dann ist das GGI-Projekt entstanden, völlig unabhängig von den beiden ersten Punkten dort. Das heißt, die GGI-Leute, die das damals gemacht haben und heute noch machen, die haben eine ganz andere Idee im Sinn. Die haben gesehen, dass die Grafikprogramme unter Linux alle Zugriff auf die Hardware brauchen. Und unter Unix ist ja die bekannte Philosophie, dass man das Ganze trennt voneinander, dass man einem normalen Anwenderprogramm keinen Zugang gibt zur Hardware. Das heißt, dass es von dem Kernel absorbiert wird und dass man dann mit dem Kernel kommunizieren muss. Das heißt, die Idee war, quasi so eine Zweiteilung zu schaffen, dass ein Teil des GGI-Projekt ist damit beschäftigt war, den Kernel zu erweitern, also sprich Möglichkeiten, den Framebuffer anzusprechen. Und ein anderer Teil, der ein ein API entwickelt hat für Anwendungsprogramme, die dann kommuniziert haben mit dem anderen, also mit dem Teil des Kernels, mit dem Modul. Das war die Idee und darauf aufbauend ist dann das Berlin-Projekt entstanden. Da wurde dann gesagt, gut, das ist sehr schön, dass wir jetzt eine einheitliche Schnittstelle haben, in der wir grafische primitive Befehle ausgeben können. Und darauf muss man jetzt halt ein Windowing-System entwickeln. Und die Leute, die das damals gemacht haben, die hatten allerdings völlig andere Vorstellungen. Die wollten eine sehr hardware-spezifische Architektur entwickeln, alles in Assembler und die Prioritäten waren ganz andere. Und im Laufe der Zeit haben die sich ziemlich verworfen mit neuen Leuten, die dazugekommen sind. Wie gesagt, ich selbst bin seit 2 Jahren dabei und wir haben im Prinzip neu angefangen. Kommen Leute und sagen, ja, die Berlin-Leute haben ja damals schon gesagt, die wollen X einfach vergessen und die sind ja alle ganz arrogant und guck doch mal, wie lange das gebraucht hat und die sind immer noch nicht weiter. Also wir distanzieren uns im Moment ziemlich von dieser ersten Generation und betrachten uns eigentlich nicht so sehr als dasselbe Projekt. Die Ziele sind dieselben, natürlich ein Windowing-System zu bauen, eine Architektur für grafische Oberflächen, aber unsere Ansätze haben sich doch stark verändert, insbesondere dadurch, dass ich, als ich vor 2 Jahren dazugekommen bin, angefangen habe, das Fresco-Projekt zu portieren, das heißt das, was benutzbar war, so unmittelbar umzuschreiben, um das in die Berliner Architektur zu integrieren, beziehungsweise von integrieren kann eigentlich keine Rede sein bei dem, was damals an Code da war. Nun möchte ich also ein bisschen über die Architektur erzählen von Berlin, um dann zu erklären, was unsere neuen Ansätze sind, beziehungsweise was man damit dann wirklich machen kann. Was wir benutzen als grundlegendes Prinzip überall in Berlin ist Komposition. Das heißt, wir versuchen, alles auf möglichst elementare Grundbausteine zu reduzieren. Das heißt, dass man mit möglichst wenig, aber hochspezialisierten kleinen Blöcken sehr diverse, große Strukturen zusammensetzen kann. Und das Ganze auch noch hierarchisch, das heißt, also das Prinzip kann man sich wie Lego vorstellen, wo es darum geht, die einzelnen Blöcke so zu gestalten, dass eine große Funktionalität abgedeckt ist, aber jeder Block halt nur einen ganz kleinen Teil dessen implementiert. Und was fast noch wichtiger ist, dass es ein sehr einfaches Protokoll gibt, das uns sagt, wie man diese Blöcke zusammensetzen kann. Dass man dadurch die Komplexität erzeugen kann. Hierarchische Protokolle, was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip, wenn man sich mal diese Komposition vorstellt, zum Beispiel in der Natur, dass man sich überlegt, auf verschiedenen Ebenen gibt es verschiedene Betrachtungsweisen oder verschiedene Paradigmen, mit denen man die Wirklichkeit beschreiben kann. Könnte auf der Ebene der Elementarteilchen anfangen und sagen, gut, da spielen bestimmte Kräfte eine Rolle. Wenn man die zusammensetzt, dann kommt man irgendwann zu Atomen. Da gibt es wieder andere Kräfte, die sich ableiten lassen, natürlich aus den zugrunde liegenden, aber die Beschreibung ist eigentlich eine völlig andere, kann man völlig unabhängig betrachten. Dann setzt man die zusammen, bekommt Moleküle und so weiter und so geht das immer höher. Dann hat man Zellen und Organismen und jeweils hat man eine andere Perspektive auf die ganze Geschichte und hat eine andere Art und Weise, die Kommunikation zwischen den Einheiten, um die es auf der jeweiligen Ebene geht, zu beschreiben. Und was ja alle wissen, ist, wie komplex Organismen werden, obwohl die eigentlichen Bestandteile doch ziemlich einfach sind. Und das versuchen wir uns einfach zunutze zu machen als abstraktes Prinzip. Das heißt, da gibt es den Szenengraphen. Der Begriff Szenengraph ist einigen von Ihnen vielleicht ein Begriff aus OpenGL oder ähnlichen Tools. Die Idee bedeutet einfach, dass man sich eine komplexe Welt zerlegt denkt in Form eines Baumes, wie man es hier sieht. Und in dem Baum hat man entweder Blätter, das also dann die Endpunkte sind in dem Baum, oder man hat zusammengesetzte Objekte. Und über eine solche Struktur kann man dann ganz gezielt spezifische Attribute ändern und man kann einfache Grafiken darstellen. In dem Fall hier zum Beispiel haben wir zwei Buchstaben, zwei Glyphen, einen Freiraum und eine zusammengesetzte Figur. Und wie man sieht, sind diese vier Elemente angeordnet in einer horizontalen Box. Das heißt, die Aufgabe der horizontalen Box ist es, ein ganz spezifisches Layout zu implementieren. Das ist die ganze Funktionalität, die diese Box hat. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die beiden Gs repräsentieren eben die Glyphen, die dann die Buchstaben G grafisch darstellen. Und das Auto hinten ist seinerseits wieder eine komplexe Grafik, das heißt mit Unternodes in dem Baum. Und da ist es halt völlig egal, ob ein solches Node eine Unterstruktur hat oder ob das ein Blatt ist, das keine Unterstruktur mehr hat. Bestimmte Eigenschaften lassen sich halt aus jedem Punkt ableiten, die dann zum Beispiel von der horizontalen Box benutzt werden, um das Ganze anordnen zu können. Das heißt, es ist dann Teil dieses Protokolls, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass jedes Node dieses Baumes, wir nennen diese Nodes auf der SceneGraph-Ebene, nennen wir die Grafik. Es gibt also ein Interface, was beschreibt, was eine Grafik können muss. Und dazu gehört zum Beispiel, dass jede Grafik ein bestimmtes Requirement hat. Das also heißt, eine minimale Größe, eine maximale Größe, eine natürliche Größe und einen Ursprung, der dann für das Alignment sorgt. Und die horizontale Box benutzt diese Angaben eben, um daraus, sagen wir, eine Zeile machen zu können. In demselben Sinn könnte man einfache grafische Attribute setzen, die dann vererbt werden sozusagen an den Unterbaum. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass das Auto gedreht wird, dann brauche ich nur das Auto einzuschließen in einen anderen Knoten in dem Baum, der den einfachen Befehl enthält, das Ganze zu drehen oder zu transformieren, was weiß ich, für Richtungen oder was für eine Art. Das heißt, auch die Transformation als solche ist eine Spezialisierung einer Grafik. Das heißt, es gibt Grafiken, deren einzige Aufgabe ist es, das, was sie enthalten, zu drehen. Und in diesem Sinne kann man halt die ganze Komplexität auf einzelne spezielle Grafikimplementierungen zurückführen. Und es sind doch nicht so viele, wie man erwarten würde. Das heißt, es macht schon Sinn, die Zerlegung in Elementarbausteine, wenn man so will. Also, die Grafikimplementierungen sind sehr leicht. Das heißt, wir versuchen, den Szenengraphen sehr strukturiert zu machen, eben bis zum Niveau von Buchstaben. Nun kann man sich vorstellen, wenn man eine Seite von Text hat, wo es eine ganze Menge Buchstaben drauf gibt, dann könnte das ziemlich langsam werden, wenn also wirklich, und vor allem auch ziemlich speicherintensiv, ne? Wenn jeder Buchstabe also ein eigenes Objekt hat und dann man immer fragen muss, naja, wie groß bist du denn und wo willst du platziert werden, bevor die Seite dann wirklich sichtbar wird, das dauert dann eine ganze Weile. Insofern muss man sich einiges einfallen lassen, um das zu optimieren. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Grafikobjekte sehr, sehr leicht sind, was möglich ist dadurch, dass sie auch nur eine sehr spezielle Funktion haben. Das heißt, die meisten delegieren einfach an den eingeschlossenen Subgraphen weiter. Es gibt da einige Design-Patterns, die da benutzt werden und die auch in dem Buch Design-Patterns beschrieben werden. Und die Beispiele, die darin vorkommen, sind eben lustigerweise auch tatsächlich aus dem Interviews- und Fresco-Toolkit genommen. Das heißt, man findet einiges hier wieder. Das ist also Decorator und Composition, die da benutzt werden. Ja, wie gesagt, das Layout wird berechnet im Prinzip. Wer Tech kennt, wird sich das ziemlich gut vorstellen können, wie das im Einzelnen funktioniert. Also ein Elterngrafik bestimmt seine eigene Wunschgröße danach, erstens, was seine Kinder für Wunschgrößen haben und zweitens, wie die Kinder relativ zueinander angeordnet sind. Das heißt, eine zusammengesetzte Grafik enthält nicht nur die Kinder, sondern auch noch einen Layout-Manager, der dann die Umrechnung macht und sagt, wo relativ zueinander die Kinder angeordnet werden. Einzelne Grafiken können auch benutzt werden, wie ich schon gesagt habe, um spezifische Attribute zu setzen, was sich dann auf die Präsentation auswirkt, zum Beispiel die aktuelle Farbe, den aktuellen Font, eine Textur, die benutzt wird zum Füllen von Flächen, Transformation. Also muss ich vielleicht noch sagen, dass Transformationen immer lokal sind. Das heißt, grundsätzlich wird die wirkliche Transformation einer Grafik bezüglich der Position im Bildschirm zum Beispiel berechnet aus einer Multiplikation der ganzen lokalen Transformation. Das heißt, jede Elterngrafik weiß, wo es sich selbst befindet, weiß, wie die Transformation ist, die sozusagen sein eigenes Koordinatensystem in das Koordinatensystem des Bildschirms umrechnet und braucht dann nur noch die lokale Transformation dazu zu rechnen, die dazu kommt, wenn man eben von dem Koordinatensystem der Elterngrafik zu den jeweiligen Koordinatensystemen der Kinder übergeht. Soweit zum Szenengraph. Das ist aber, wie gesagt, auch schon in etwa in OpenGL und anderen Tools vorhanden. Was hier natürlich noch völlig fehlt, ist eine Interaktion, was das Ganze erstmal richtig interessant macht als User Interface. Damit begeben wir uns auf die nächsthöhere Stufe, den sogenannten Kontrollgraphen. Auf dem Niveau geht es um Begriffe wie Events, um Fokus. Das heißt, es geht darum, wie werden Maus-Events als auch, oder sagen wir mal, positionsabhängige Events, als auch Events, die vom Keyboard und anderen nicht positionsabhängigen Events kommen, wie werden die an einen bestimmten Node in dem Szenengraphen weitergeleitet, wie werden sie verarbeitet, wie werden sie interpretiert. Das heißt, auch hier gibt es also eine baumartige Struktur. Deren Knoten sind allerdings nicht Grafikobjekte, sondern sogenannte Controller. Ein Controller ist also ein Objekt, das mit Begriffen wie Fokus und Event was anfangen kann. Das bedeutet also, dass ein Controller Fokus annehmen kann für verschiedene Peripheriegeräte, für verschiedene Eingabegeräte. Und es kann Events interpretieren. Das heißt, wenn ich mit der Maus auf so ein Dreieck bei diesem Slider hier zum Beispiel klicke, dann wird erstens herausgefunden, dass das Dreieck überhaupt erstmal das Objekt ist, das das Event bekommen soll. Und zweitens kann dann das Dreieck entscheiden, was würde ich denn überhaupt damit machen mit diesem Event. Und auch hier haben wir wieder so eine sehr feingliedrige Zerlegung. Das heißt, was man hier sieht und was im Prinzip wie ein Slider aussieht oder wie ein Scrollbar, je nachdem, das ist in Wirklichkeit kein Objekt im Sinne von einer Klasse oder so, sondern es ist einfach ein Teil eines Graphen. Und dieser Graph besteht eben aus einer Gruppe, der Eltern-Controller ist sozusagen und in diesem Fall hier fünf speziellen Controllern, die jeder eine andere Funktion haben. Zum Beispiel, wenn ich auf die Dreiecke drücke, dann will man ja im Allgemeinen, dass sich der Scriber schrittweit vorwärts bewegt, vorwärts oder zurück. Wenn ich zwischen diesen Elevator in der Mitte und die beiden Dreiecke drücke, dann möchte man, dass es seitenweise vorwärts oder rückwärts geht. Und wenn ich auf den Elevator selber drücke, dann möchte man eigentlich so einen Dragging-Effekt haben. Das heißt, die fünf Controller, die es hier gibt, die implementieren einfach verschiedene Strategien. Ein Stepper bedeutet einfach, wenn der Knopf gedrückt wird, dann wird sofort ein kleiner Timer angeworfen, der regelmäßig in, weiß der Kuckuck, dreimal pro Sekunde ein Kommando ausführt. In diesem speziellen Fall bedeutet das Kommando, einen Wert zu verändern, nämlich um eine Einheit oder um eine Seite. Während wenn ich auf den Dragger drücke und ziehe, dann möchte man, dass im Prinzip Kommandos ausgesendet werden, die sagen, also bitte, ich möchte weitergeschoben werden. Das heißt, ein anderer Wert sollte um die Differenz der Mausposition weiter bewegt werden. Das heißt, das Interface, das im Prinzip für dieses Protokoll auf der Ebene verantwortlich ist, das heißt Controller, es ist verantwortlich für das Fokusmanagement. Das heißt, in Berlin gibt es logische Eingabegeräte, die dann in einer bestimmten Beziehung stehen zu wirklichen physischen Eingabegeräten. Das kann man aber durch Konfiguration alles einstellen, wie man das gerne hätte. Und dann kann ein Controller einen Fokus für ein bestimmtes Eingabegerät zum Beispiel annehmen oder auch verweigern. Events sind genauso logische Events, das heißt, die werden generiert aus bestimmten physischen Events, die am Server ankommen. Das Ganze hat den Sinn, dass man ja möglichst unabhängig von Eingabegeräten sein möchte. Das heißt, bei so einem Projekt, das über lange Jahre läuft wie das, muss man natürlich stark damit rechnen, dass sich im Laufe der Zeit völlig neue Eingabegeräte entwickeln, die überhaupt noch nicht vorgesehen sind. Das heißt, am Anfang gab es nur die Maus und das Keyboard und das war alles ganz einfach. Da konnte man sagen, gut, ich habe also ein Maus-Event und ich habe ein Keyboard-Event und so weiter. Kann man darauf eingehen. Dann gibt es sogar ein Interface, also einen Aufruf, der sagt, also Maus, Button Press oder wie auch immer das heißt. Aber das macht natürlich keinen Sinn mehr, wenn man gar nicht weiß, ob es in 5 oder 10 Jahren noch Mäuse gibt. Ja, oder ob man nicht ganz andere Eingabemöglichkeiten hat, was weiß ich. Sei es nur, dass man die Maus durch ein grafisches Tablett ersetzt. Aber auch dann könnte es sein, dass neue Parameter dazukommen, also wie zum Beispiel der Druck, mit dem man den Stift auf das Tablett drückt und so weiter. Also da möchte man nach Möglichkeit auch sehr flexibel sein. Das heißt, da bemühen wir uns, möglichst abstrakt mit solchen Einheiten umzugehen. Die nächsthöhere Ebene nach dem Kontrollgraphen ist eigentlich ein Paradigma, das seit vielen Jahren in der Smalltalk-Community bekannt ist, MVC, Model View Controller. Die Idee ist, eine Arbeitsteilung zu schaffen, die die unterschiedlichen Verantwortungen einfach optimal voneinander trennt. Das heißt, man hat Daten, die man letztlich verändern möchte und die letztlich für das Anwendungsprogramm interessant sind. Und man hat eine Präsentation in der grafischen Oberfläche von diesen Daten. Diese Präsentation, die nennen wir hier View. Und man hat auch, da tauchen die Controller wieder auf, andere Objekte, die speziell dafür da sind, die Daten zu verändern. Diese Trennung erscheint uns sehr robust und sehr, sehr flexibel. Zum Beispiel, weil man eine einzige Einheit von Daten, das Model, sowohl von mehreren Views beobachten lassen kann, gleichzeitig, als auch von mehreren Eingabegeräten oder von mehreren Controllern gleichzeitig modifizieren lassen kann. Das heißt, man hat eine zusätzliche Kopplungsmöglichkeit drin, aber man hat auch eine Entkopplung drin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir meine Applikation schreibe, in der mich ja die Daten interessieren und nicht so sehr die Darstellung, das heißt, die Models sind wichtig, da möchte ich am liebsten ganz und gar vergessen, wie die Oberfläche dazu aussieht. Das heißt, ich möchte es jemand anderem überlassen, eine Oberfläche dazu zu schreiben, beziehungsweise ganz und gar dem Benutzer überlassen, möglicherweise, wie er die Daten eigentlich manipuliert. Das heißt, die Idee ist auch, dass man bei der Entwicklung der Applikationen eigentlich solche Begriffe wie View und Controller völlig vernachlässigt und sich ganz und gar auf die Logik des Programms konzentriert. Und dann nur noch eine am besten semantische Beschreibung der Oberfläche präsentiert. Das heißt, eine Beschreibung, in der es darum geht, was man machen möchte und was die Daten darstellen sollen und nicht, wie sie dargestellt werden, sodass man dann flexibel entscheiden kann, okay, diesen Typ von Daten möchte ich gern so darstellen. Und dann kann man ganz am Ende und sehr dynamisch das User-Interface, eben das Wesentliche zentriert ist um Views und Controller, dazu generieren und an die Applikation anbinden. Als Beispiel habe ich hier unten mal einen Farbwähldialog dargestellt, in dem es aber 2 verschiedene Repräsentationen gibt der Farbe. Das heißt, die Farbe selber ist zu sehen in dem kleinen Karree in der Mitte und dann gibt es 6 Slider und immer 3 gehören zusammen. Das heißt, die Farbe lässt sich darstellen als ein Triple von Rot, Grün und Blau oder als ein HSV-Triple. Das heißt, die 3 untereinander sind jeweils unabhängig, aber wenn ich einen der RGB-Werte verändere, dann bedeutet das nicht nur, dass sich die Farbe ändert, sondern es bedeutet eben auch, dass die Slider, die das andere Triple darstellen, nämlich HSV, dass die auch verändert werden müssen. Das heißt, es gibt Restriktionen, es gibt Querverbindungen und die Frage ist, wie man die Kopplung so gestalten kann, dass sie trotzdem minimal ist. Das heißt, dass die eigentlichen Slider voneinander gar nichts wissen müssen. Wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach. Es gibt das Model und die Controller, die kennen das genaue Interface des Models. Das heißt, die wissen, wie das Model umzusetzen ist. Die Views wissen nichts von Controllern. Die Views wissen auch, was ein Model ist, aber das Model selber kennt weder Controller noch Views. Das heißt, das Model enthält eine Liste von Beobachtern und die Beobachter sind dann halt die Views und die Views werden einfach informiert. Aber was das für ein View ist, das ist dem Model egal. Das heißt, hier unten hat man also 7 Beobachter sozusagen, die alle die 3 Farbwerte beobachten. Ja, also das Triple von Farben, was intern, sagen wir mal, als RGB-Triple dargestellt wird, aber das ist eigentlich unerheblich. Wichtig ist nur, es gibt eine Farbe und die wird durch 3 Werte dargestellt. Und sowohl das Karree in der Mitte beobachtet diese 3 Werte und verändert seine Farbdarstellung, wenn sich diese 3 Werte ändern, als auch die Slider selber. Die müssen ja die Position des Elevators neu setzen, um das zu repräsentieren. Ja, hier nochmal kurz die Vorteile von diesem Paradigma. Es gilt also darum, optimal die verschiedenen Domänen zu entkoppeln. Das heißt erstmal die Applikationsdomäne, die sich im Wesentlichen um das Was kümmert, um die Daten selber. Und auf der anderen Seite die grafische Darstellung und die Darstellung der Interaktionselemente, der Controller, die in einer ganz anderen Domäne leben. Und die Kopplung, die sollte minimal sein, damit man das eine unabhängig vom anderen entwickeln kann. Jeder weiß es, der eine Applikation geschrieben hat und sich fragt, wie kann ich das jetzt am einfachsten portieren von einem Toolkit zu einem anderen, wie kann ich das schaffen mit möglichst wenig Arbeit. Und zum Beispiel also ganz konkret Leute, die fragen, naja, ich habe hier ein Programm, das ich gerne unter X im Laufen kriegen möchte, wie kann ich denn das schreiben, dass das, wenn ihr soweit seid, auch mal unter Berlin läuft. Und meine Antwort darauf ist, naja, bemühe dich doch erstmal diese Trennung von den Domänen so hinzukriegen und dann ist es eben wirklich egal. Dann ist es nur noch eine Frage von wenigen Zeilen Quellcode, das Ganze umzuschreiben auf die andere Architektur. Darauf aufbauend gibt es noch etliche höhere Ebenen. Hier möchte ich nur auf die Compound Document Architecture eingehen. Die haben wir noch nicht implementiert in Berlin. Die anderen 3 Ebenen, die funktionieren schon. Ich möchte es aber trotzdem nennen, weil das der unmittelbar nächste Schritt ist und weil das wahrscheinlich den meisten unter Ihnen bekannt ist aus dem KDE-Projekt oder GNOME, Bonobo. Da arbeiten halt im Moment auch alle dran. Es geht darum, dass man in der Domäne der Daten auch eine Struktur einführt, die sich also um Begriffe wie Dokument oder Part zentriert, wo es darum geht, wirklich bei der Anwendung oder zumindest aus Sicht des Benutzers sich auf das Dokument zu konzentrieren und nicht darauf, wie das bearbeitet wird. Das heißt, die Applikation, die letztlich, oder der Editor zum Beispiel, der letztlich das Dokument modifiziert, ist quasi sekundär. Er wird nachher erst an das Dokument angebunden oder an einen Teil des Dokuments. Das heißt, an verschiedene Parts können verschiedene Editoren angebunden werden. Und wie ich zeigen möchte, ist das Ganze eben relativ einfach zu machen, wenn man die anderen 3 Hierarchien schon hat. Es geht darum, auch hier wieder das Ganze als Komposition zu betrachten, um große monolithische Programme aufteilen zu können, aus rein praktischen Gründen. Erstens, weil man eben, weil es schwer ist, immer mit 20 Megabyte Programmen zu arbeiten. Also es ist auch schwer, so große Programme zu entwickeln und die Komplexität immer noch zu überschauen, also aus Sicht der Programmierer. Insofern wäre es ja schön, wenn man wirklich kleine Applets hätte, die jedes wieder, wie auch in den anderen Ebenen, eine ganz spezifische Aufgabe haben. Eben ein Programm, das Text editieren kann, ein Programm, das mit Bildern umgehen kann und so weiter. Und die dann einfach mit einem sehr mächtigen Protokoll aneinander bindet und dann den Eindruck hat, es ist doch eine große Applikation, auch wenn das rein technisch ja gar nicht so stimmt. Also diese Architektur, wie wir sie implementieren wollen, basiert auf Teilen all der unterliegenden Protokolle. Der Szenengraph ist sehr wichtig, weil er eben dafür sorgt, dass man verschiedene Präsentationen der Parts einfach ineinander einhängen kann. Dadurch, dass das transparent ist, kann ich eben einfach, wie man gesehen hat in dem Anfangsbild, wo ein Auto einfach in einer Zeile war von Text, so könnte das Auto eben eine Figur darstellen, die man dann mit einem Editor editieren kann. Wenn man auf das Auto klickt, wird eben der Editor dafür aktiv. Während wenn man auf die Buchstaben klickt, dann hat man einen Texteditor, der damit assoziiert wird. Das heißt auch, dass das Verhandeln von Layout zum Beispiel in einem Dokument oder in der Präsentation des Dokuments ist automatisch durch die Protokolle, durch das SceneGraph-Protokoll schon gegeben. Der Control-Graph ist sehr wichtig, weil gerade habe ich gesagt, wenn man auf das Auto klickt, dann soll der Auto-Editor aktiv werden. Wenn man auf den Text klickt, soll der Texteditor aktiv werden. Das heißt, es geht auch darum, dass der Fokus richtig zugewiesen wird an die richtigen Objekte, dass globale Ressourcen richtig behandelt werden. Also zum Beispiel ein Toolbar oder ein kontextabhängiges Menü wird aktiviert, indem ich einen entsprechenden Controller anklicke. MVC ist wichtig, weil man eben sehr sauber trennen kann zwischen der Modelldomäne, das heißt das Dokument selber und die Parts, sind Sachen, um die sich eigentlich der Grafikserver nicht kümmern möchte. Und das User Interface, die grafische Darstellung, die im Server lebt. Dann stellt sich natürlich die Frage bei so viel Feingliedrigkeit und Komplexität, wie kann man denn überhaupt eine Oberfläche generieren? Das geschieht im Allgemeinen über sogenannte Factory-Objekte, das heißt, es ist abstrakt, ich werde nicht wie traditionell einfach ein Objekt erzeugen, explizit, indem ich sage, okay, ich möchte jetzt die Implementierung von dem hier haben, sondern ich habe ein Factory-Objekt und sage, ich möchte bitte eine Grafik haben, die in der Lage ist, dies zu tun. Zum Beispiel, ich möchte ein horizontales Layout, eine Box haben, die horizontal Layout macht. Und da gibt es Kits, die bei uns dazu da sind, also als Factory zu arbeiten. Da gibt es ein Layout-Kit zum Beispiel. Und das kann ich eben fragen, eine horizontale Box zu erzeugen. Das heißt, was ich zurückbekomme, ist meiner Erwartung nach eine horizontale Box, aber ich weiß nicht genau, wie sie implementiert ist. Und das soll mir eigentlich auch egal sein. Es geht ja darum, das voneinander zu entkoppeln. Das heißt, diese Kits sind dann im Allgemeinen auch Plugins, was zur Folge hat, dass ich eine bestimmte Funktionalität auch nur dann laden muss in den Server, wenn ich sie brauche. Das heißt, mitunter möchte ich eben wählen, wie die Implementierung läuft, aber ich möchte nicht selber die Implementierung ansprechen, sondern ich möchte sagen, ich hätte jetzt gern dieses oder jenes Attribut unterstützt von dem Kit. Und dann kann ich ein anderes Plugin ansprechen. Aber erst nochmal zurück zu der Flexibilität, was den Szenengraph betrifft. Vielen ist ja der Begriff Themes ein Begriff. Das heißt, ein auswechselbarer Look and Feel, wie man auf Neudeutsch sagt. Das heißt, dass man entscheiden kann, wie im Detail der Knopf aussehen soll, ob das nun ein Motive-Knopf wird oder ein Next-Knopf oder wie auch immer der aussehen soll. Und hier möchte ich einfach mal zeigen, was diese Flexibilität auf dem Niveau des Szenengraphen eigentlich bedeutet und wie viel Flexibilität man eigentlich hat. Wenn man zum Beispiel von einem Knopf spricht und erstmal nur die grafische Seite des Knopfes meint, dann hat man als Rahmengrößen sozusagen die Elterngrafik, in die der Knopf eingebettet wird, und man hat ein Label, das man auch fixieren möchte. Aber darüber hinaus ist man ziemlich flexibel. Diese beiden Ebenen habe ich hier grau dargestellt, weil sie eben gerade nicht interessant sind. Das sind die Größen, die fix sind. Aber der ganze Rest der Struktur des Szenengraphen für den Knopf sind variabel. Das heißt, wenn ich ein unterschiedliches Kit benutze, ein anderes Widget-Kit, dann kann es passieren, dass ich völlig verschiedene Graphen zurückbekomme, was ich aber nicht weiß, was mich auch nicht zu interessieren hat. Wenn es mich interessieren würde, würde ich ja Flexibilität verlieren. Das heißt, einfach links hat man eine einfache lineare Struktur, einen linearen Baum, wo es diese Hierarchie gibt. Der obere Graph, die obere Grafik ist ein Controller, das ist eben der Punkt, wo das Event interpretiert wird. Das heißt, wenn ich den auswechsle, könnte ich zum Beispiel die Interaktion des Knopfes verändern. Ich könnte dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Mausknopf Druck anders interpretiert wird wenn ich das will. Darunter liegt der Rahmen, der so einen Pseudo-3D-Effekt gibt, also einen Schatten darstellt. Darunter ein Rand, der dafür sorgt, dass das Label nicht unmittelbar an den Rahmen gemalt wird, sondern ein Stückchen nach innen versetzt. Man sieht sehr gut, wie speziell die eigentlichen Aufgaben der einzelnen Nodes sind. Ich kann es aber auch ganz anders machen. Ich kann auch sagen, mein Knopf wird dargestellt als eine horizontale, als eine Linie, wo der eigentliche Knopf, der reagiert, ein kleines Rechteck ist und das Label daneben geschrieben wird. Und dann sieht die grafische, die Darstellung des im SceneGraph sieht eben so aus, wie darüber angezeichnet, das heißt ein bisschen komplexer. Das ist eben das unterste Niveau des SceneGraph, aber das Ganze kann man auf jedem höheren Niveau auch machen. Das heißt, diese Art der Abstraktion, die gibt es überall, dadurch, dass ich eben immer ein Factory-Objekt frage, mir eine Grafik zurückzugeben und mich nicht dafür interessiere, wie die Grafik im Detail aussieht, die ich zurückbekomme. Eine andere Sache, die man hier sehr schön sieht, ist, dass ein Widget eben auch nur ein Teil des Baumes ist und nicht ein Objekt im Sinne von, also traditionell, wo man einfach einen Typ hätte, also eine Klasse deklarieren würde und dann ein Objekt dieser Klasse instanzieren würde, das gibt es ja nicht. Das heißt, wenn man sucht, ja, wo ist denn das Widget jetzt überhaupt, dann findet man das nicht, weil das Widget ist an sich nur ein Arrangement in dem SceneGraph und in dem ControlGraph natürlich. So, der Abstraktionsgrad, auf dem man arbeiten möchte bei der Konstruktion, sollte variabel sein. Das heißt, es gibt Applikationen, denen es eigentlich völlig egal, wie die Oberfläche aussieht. Einzig, was zählt, ist, sie soll eine bestimmte Funktion erfüllen. Und es ist sinnvoll, die Abstraktion auch wirklich zu erhalten, um dieselbe Applikation auf ganz verschiedenen Architekturen laufen lassen zu können, zum Beispiel. Es könnte also sein, dass ich auf einem Palmpilot, auf einem kleinen portablen Gerät die Applikation laufen lassen möchte, dann ist klar, dass die Art und Weise, wie ich das Interface optimal darstelle, eine ganz andere ist als auf einem PC zum Beispiel oder auf noch größeren Geräten. Deswegen ist es also sinnvoll, so abstrakt wie möglich zu bleiben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Applikationen, die brauchen ein ganz detailliertes Wissen um die Oberfläche, weil es gerade darum geht. Dann muss man also auch die Möglichkeit haben, sehr feingliedrig die Oberfläche bestimmen zu können. Das heißt, man sollte auswählen können, nicht nur durch Austauschen des Widget-Kits zum Beispiel, das zum Beispiel Knöpfe erzeugt, dass ich also sage, jetzt habe ich ein Motive-Widget-Kit, das mir also Widgets erzeugt, die alle dem Motive-Look und Feel folgen, sondern ich tausche das gegen ein Next-Widget-Kit aus, das also Next-artige Widgets erzeugt, sondern es muss also auch möglich sein zu sagen, okay, ich möchte meine Applikation mit einem Widget-Kit schreiben oder ich schreibe meine Applikation mit einem sogenannten Task-Kit, wo es darum geht, auf der Ebene von mehr grobkörnigen Interaktionsmustern zu entscheiden, ja, was will ich denn überhaupt machen? Ich will eine Farbe auswählen. Also bitteschön, gib mir doch mal bitte einen Color Chooser. Und dann kann das eben passieren über Slider, wie vorhin in dem Beispiel gesehen. Es könnte auch passieren über Texteingaben, wo man die numerischen Werte eintippt. Und da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Die Kits können ausgetauscht werden. Mitunter auch nicht. Zum Beispiel bei dem Layout-Kit macht es wenig Sinn, weil man hat schon eine ganz präzise Vorstellung, wenn man eine horizontale Box haben möchte, dann ist nicht mehr so viel Spielraum mit verschiedenen Implementierungen, Veränderungen zu erzeugen, die sich irgendwie auswirken, sondern da gibt es halt nur das eine Kit. Aber wenn ich zum Beispiel ein Widget-Kit haben möchte, dann könnte man ja, wie ich gerade gesagt habe, hin und her schalten zwischen einem unterschiedlichen Look and Feel und dann ein Motive-Kit haben oder ein Open-Look-Kit oder ein Next-Kit. Dann gibt es zum Beispiel auch Text-Kits, die sind verantwortlich für den Textfluss grafisch, wie also Text dargestellt wird in einem Fenster. Hier könnte man als Kriterium für das Auswechseln von verschiedenen Text-Kits sich zum Beispiel überlegen, dass abhängig von dem Kulturkreis der Text von links nach rechts oder von rechts nach links oder von oben nach unten fließt, beziehungsweise noch ganz andere Strategien ausgewechselt werden müssen, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Dann könnte man also sich überlegen, wir schreiben jetzt ein Text-Kit für lateinische Buchstaben und normalen westeuropäischen Textfluss, oder wir schreiben ein Textkit, das also persische Texte darstellen kann. Und was ich zurückbekomme, wenn ich dann das Textkit frage, zum Beispiel nach einer Zeile oder nach einem Paragraphen, das ist dann genauso abstrakt und opak wie die verschiedenen Widgets, die ich bekomme. Das heißt, was ich habe und womit ich kommuniziere, ist auch wieder nur eine Grafik. Das heißt, all die Protokolle, die von dem Grafikobjekt unterstützt werden, sind das, was ich brauche, um das Ganze in den Szenengraph einbetten zu können. Aber das Kit selber kümmert sich darum, eben speziell auf die Bedürfnisse einzugehen. Das heißt, den Text so darzustellen, wie das in dem jeweiligen Kulturkreis auch wirklich nötig ist. Das heißt, durch das hohe Abstraktionsniveau hat man eben erreicht, dass man ziemlich viele verschiedene Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen kann. Ein anderer Grund, warum das hohe Abstraktionsniveau sehr interessant ist, ist, wie ich gesagt habe, die Variabilität der Hardware, die dann trotzdem mit denselben Programmen betrieben werden kann, aber auch zum Beispiel, was das Eingehen auf bestimmte Bedürfnisse eingeht, wie zum Beispiel für Behinderte, die entweder einfach eine unterschiedliche Größe haben möchte oder unterschiedliche Kontraste braucht, sehbehinderte Menschen mitunter sogar ganz und gar auf akustische Interaktion umsteigen müssen, wo dann entweder nur akustisch oder einfach akustische Interaktion gepaart mit dem normalen grafischen User Interface kombiniert werden muss. Und da könnte man sich dann eben überlegen, wenn das Ganze abstrakt genug gestaltet ist, die Oberflächenbeschreibung, dann kann man Kits benutzen, die jeweils auf diese Situation eingehen können und trotzdem noch eine optimale Darstellung des Interfaces finden. Weiter gibt es noch die Möglichkeit natürlich, dass man ganz und gar mit neuen Metaphern spielt, mit Darstellung von den Daten grafisch. Das heißt zum Beispiel, sich nicht nur auf eine 2D-Darstellung beschränkt, sondern sich überlegt, wie könnte man Interaktion im Dreidimensionalen darstellen. Also zum Beispiel, insbesondere im Moment für spezielle Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel das Modellieren von Molekülen, Architektur, wo man Gebäude zusammensetzt, also in so einer virtuellen Welt. Alleine da schon sollte klar sein, dass es Sinn macht, dreidimensionale Benutzeroberflächen einzuführen. Aber natürlich kann man auch generell die Frage stellen, ja, warum muss man denn ewig an den Metaphern wie Fenster und Menü und Maus hängen bleiben? Vielleicht kann man ja doch noch mehr machen. Aber das ist einfach, geht es uns einfach erstmal darum, eine Spielwiese bereitzustellen, auf der man experimentieren kann, wo dann andere Leute mit entsprechenden Interessen sich hinsetzen können und sehen, wie weit kann man das Ganze treiben. Damit bin ich bei dem dritten Teil des Vortrages, in dem ich mal ganz konkret zeigen möchte, was kann Berlin machen damit, mit dieser Architektur, warum gelingt es uns, bestimmte Sachen bestimmte Probleme ganz einfach zu lösen. Welche Probleme sind noch nicht so gut gelöst? Wir werden sehen. CORBA. X ist ein Kommunikationsprotokoll, das bestimmte Begriffe benutzt zur Kommunikation zwischen einem Server und den Clients. Das Ganze wird dadurch netzwerktransparent. Das heißt, natürlich, Server und Client müssen gar nicht mal mehr auf demselben Rechner leben. Wir benutzen für die Transparenz CORBA. Nur ist allerdings wichtig zu sehen, dass es kein Kommunikationsprotokoll ist, sondern eine Architektur, was ein sehr, sehr wichtiger Unterschied ist. Man wird zum Beispiel sehr häufig gefragt, na, die Benutzung von CORBA macht hier nicht das Ganze unheimlich langsam. Ich habe gehört, CORBA ist so komplex und die Struktur der Botschaften, die von CORBA ausgetauscht werden, die ist so groß. Das heißt, die Messages, die sind so lang. Das kann doch gar nicht effizient sein. Dazu kann ich nur sagen, es geht in CORBA nicht darum, deswegen habe ich gesagt, es ist kein Kommunikationsprotokoll, es geht nicht darum, zu definieren, wie zwei Objekte miteinander kommunizieren müssen, sondern es geht darum, die Lokalisierung des Objektes im Internet zum Beispiel völlig abstrakt zu lassen. Das heißt, zwei Objekte sprechen miteinander über eine Referenz, die sie haben, aber wissen überhaupt nicht, ob das Objekt im selben Adressraum sich befindet oder in einem anderen, auf demselben Rechner, in einem anderen Prozess oder in einer ganz anderen Maschine. Das nennt man Location Transparency und das bedeutet konkret zum Beispiel, dass wenn zwei Objekte tatsächlich im selben Adressraum sich befinden, dann kann die Kommunikation schlicht und einfach ein virtueller Methodenaufruf sein. Das heißt, da spielt Korber überhaupt keine Rolle oder fast keine. Je nachdem, was für einen Objektadapter man benutzt. Aber das ist ein anderes Thema, auf das ich jetzt nicht eingehen möchte. Korber bedeutet aber noch wesentlich mehr. Es bedeutet, dass man plattformunabhängig wird. Das heißt, ich kann Objekte miteinander kommunizieren lassen, die auf verschiedenen Betriebssystemen laufen. Es ist sprachenunabhängig. Das heißt, ich kann sofort für alle Sprachen, die unterstützt werden, Applikationen schreiben. Ich muss also nicht extra wie bei GTK eine Bibliothek schreiben, die Brücke darstellt, zum Beispiel von Python zu der eigentlichen C-Bibliothek oder C++, sondern alleine der Fakt, dass die Interfaces in Korber bekannt sind, also als IDL-Files, erlaubt mir, dass ich daraus automatisch die verschiedenen Umgebungen ganz einfach generieren kann. Da muss ich keine einzige Zeile Code selber schreiben. Wir haben schon experimentiert mit Klienten geschrieben in C++, in Java, in Python und Perl. Wie gesagt, es sollte möglich sein, eine beliebige Sprache zu benutzen, für die es eben Korber-Bindungen gibt. Ein anderer Punkt, der wichtig ist, ist, dass Korber-Daten über die Typen, die existieren in dem Interface-Niveau, Informationen ausgeben kann, das heißt sogenannte Metadaten. Ich kann also abfragen über den Typ eines Objektes, was auch eine sehr interessante Funktionalität ist, wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Server die Plugins überhaupt nicht kennt, ich aber trotzdem zugreifen muss auf die Plugins von dem Klienten aus. Da muss man irgendwie erfahren können, was ist das für ein Typ, ist dieser Typ abgeleitet von einem anderen Typ und das Ganze muss sicher sein. Und dafür bietet Korber auch Funktionalität, die das implementiert. Ich habe noch gar nichts zum eigentlichen Rendering gesagt, das heißt dazu, wie die Objekte grafisch dargestellt werden. Ich habe nur über die Strukturen gesprochen, die benutzt werden, aber nicht zum Beispiel über die grafischen Devices gesprochen. Wir haben ein spezielles Kit, das dafür zuständig ist, die ganze Sache auch noch zu malen, das Drawing Kit. Ist wie die anderen Kits auch als abstraktes Interface definiert und kann dann in ganz verschiedenen Implementierungen zur Verfügung stehen. Einer der wichtigsten Punkte des Drawing Kits ist, dass das Koordinatensystem unabhängig ist. Das heißt, Daten über das Device sind zwar vorhanden, das heißt, können abgefragt werden, wenn sie benötigt werden, aber es ist nicht nötig. Ich muss mich nicht damit beschäftigen, wie groß die Auflösung ist. Es gibt Funktionen, die einfach sagen, male eine Linie von Punkt A nach Punkt B und Punkt A und Punkt B sind definiert in abstrakten Koordinaten. Das Drawing Kit hat eine ganze Reihe von Attributen, die ich setzen kann. Zu diesen Attributen gehört die Transformation, die Clipping-Region, die Farbe, die Transparenz, die Textur, verschiedene Fonts und so weiter. Interessant ist, dass diese Attribute alle auf einem Stack abgelegt werden, was sehr viel Sinn macht, wenn man es mit so einem Szenengrafen zu tun hat, weil wenn ich in einem Elternnode bin, in diesem Baum, kann ich eine Farbe setzen, die so lange aktiv ist, bis ich wieder einen Schritt zurückgehe. Das heißt, wenn ich an einem Punkt die Farbe Blau auswähle als aktuelle Farbe, dann wird automatisch alles in dem Subgraphen blau gezeichnet. Solange bis halt jemand sagt, ich möchte aber nicht blau, sondern grün sein. Dasselbe gilt halt für alle anderen Attribute auch. Ich kann eine Textur irgendwo einsetzen und alle Flächen, die gefüllt werden, werden mit dieser Textur gefüllt. Innerhalb dieses lokalen Graphen, der eingebettet ist in diese Grafik, die Textur eben gesetzt hat. Dann gibt es die wesentlichen Kommandos zum Zeichnen. Das Zeichen ist im Wesentlichen path-orientiert. Das heißt, ich habe einfach eine Liste von Punkten. Und wenn ich die zeichne, kann ich sagen, also die bitte ausfüllen oder nur als Outline. Und die Punkte sind, wie gesagt, alle definiert mit Koordinaten, die System, die dann mit der Transformation transformiert werden, die gerade aktuell ist. Das heißt, es ist vektororientiert auch in dem Sinne, dass ich das zwar eine Grafik, die sich selbst malen möchte, die sagt, also ich möchte von A nach B malen, aber wo A und B letztlich sind, hängt dann von der Transformation ab, die gerade aktiv ist in dem Drawing Kit. Dann kann ich natürlich auch Pixmaps malen, Raster heißt das bei uns, das Objekt. Dazu müsste man vielleicht noch sagen, dass um das Ganze auch Koordinaten unabhängig zu machen, muss man natürlich dann das Raster transformieren. Das heißt, wenn hier von Pixmaps die Rede ist, dann heißt das nicht, dass ein Pixel wirklich ein Pixel auf dem Bildschirm meint, sondern es meint einfach einen Punkt in einer Matrix von Farbwerten. Dann gibt es Funktionen zum Zeichnen von Text, beziehungsweise einzelnen Buchstaben, die dann wieder auf den gerade aktuellen Font zurückgreifen. Wir haben im Moment zwei Implementierungen. Eine benutzt OpenGL, eine andere benutzt FlipArt, eine Bibliothek, die von GNOME in dem Canvas-Tool benutzt wird. Der Vorteil, verschiedene Implementierungen gleichzeitig zu haben, ist, dass zum Beispiel die OpenGL mag sehr schnell sein, wenn es beschleunigt ist, das heißt, wenn es Treiber gibt für die jeweilige Grafikkarte, auf der man malen möchte, aber wenn es die nicht gibt und das alles in der Software passiert, dann kann es ziemlich langsam werden. Und wenn man noch dazu keine 3D-Grafik gerade drin hat in seinem, auf seinem Desktop, dann braucht man diese Funktionalität auch nicht. Dann ist es mitunter sinnvoller, auf eine einfachere Implementierung zurückzugreifen. FlipArt ist im Moment die von den meisten benutzt wird, eben deswegen, weil sie schneller ist. Sie ist auch wesentlich ausgereifter und besser optimiert. Wir haben auch noch ein drittes, das sich allerdings im Anfangsstadium befindet, das aber sehr interessant ist, hier zu erwähnen. Das ist ein Drawing-Kit, das PostScript malt. Das bedeutet, es wird ein File erzeugt, das einfach einen PostScript-Stream enthält. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich, wenn ich einen Teil des Bildschirms drucken möchte, dann brauche ich im Prinzip nur ein Drawing-Kit zu erzeugen, das PostScript ausgibt und den entsprechenden Teil des Szenengraphen, den ich drucken möchte, werde ich einfach durchlaufen mit dem PostScript-Drawing-Kit und schon habe ich eine gedruckte Variante. Das heißt, drucken und auf dem Bildschirm malen ist vereinheitlicht, was ein sehr großer Vorteil ist, weil man eben viel dichter rankommt, erstens an das What you see is what you get. Das heißt, man hat die Möglichkeit, eben wirklich ein Abbild zu schaffen, dem, was auf dem Bildschirm erscheint. Da steckt der Teufel auch wieder im Detail, aber so in etwa funktioniert das. Einen anderen Punkt wollte ich noch erwähnen, aber der fällt mir gerade nicht mehr ein. Modularität und Extensibilität. Wir versuchen, Berlin so zu gestalten, dass es anpassungsfähig ist an die Größe des Rechners. Das heißt, wenn ich einen kleinen Rechner habe, zum Beispiel einen Palm Pilot, dann möchte ich unter Umständen auch nur eine Minimalvariante von Berlin laufen lassen, die zum Beispiel auch nur mit Text arbeitet oder auch nur eine ganz runtergerüstete Variante von Widgets benutzt. Es geht also darum, dass man nicht alle Plugins, die zur Verfügung stehen, oder alle Kits, die zur Verfügung stehen, auch immer benutzen möchte. Das heißt, die Kits, die es gibt, sind so geschrieben, dass jedes eine ganz klar definierte Domäne implementiert. Das heißt, Funktionalität ist in sich gut zergliedert, dass es zum Beispiel ein Textkit gibt, das sich ausschließlich mit dem Textfluss beschäftigt. Es gibt ein Layoutkit, das dafür zuständig ist, andere Objekte relativ zueinander anzuordnen. Es gibt ein Figurekit, das zum 2D-Zeichnen gut geeignet ist, zum Beispiel wenn man grafische Editoren schreiben möchte. Es gibt ein Widget-Kit, auf das ich schon ein bisschen eingegangen bin. Und so gibt es noch eine ganze Menge mehr Kits, die dann aber eben mehr speziell werden und nur noch in bestimmten Kontext interessant sind. Das heißt, ich kann nachträglich auch Kits schreiben, über die ich überhaupt noch nichts weiß, wenn der Server geschrieben ist. Da kommt die Idee mit den Metadaten wieder hoch, dass ich nämlich vom Client aus ein Kit anfordern kann, über das der Server nichts weiß. Das heißt, der Server lädt ein Kit, zum Beispiel wird gerade darüber nachgedacht, ein 3D-Kit zu schreiben, ein sogenanntes Model-Kit, mit dem man dann virtuelle Welten erzeugen kann. Davon muss der Server aber überhaupt nichts wissen. Das heißt, der Client sagt, okay, ich habe gehört, es gibt so ein Kit und ich kenne auch das Interface dazu. Das heißt, ich weiß, wie ich kommunizieren muss mit diesem Objekt, aber der Server weiß es nicht und der braucht es auch nicht zu wissen. Das heißt, man kann Plugins schreiben, nachträglich mit neuen Typen auch, die in den Server eingehängt werden können, ohne dass der Server neu geschrieben werden muss, was sehr wichtig ist. Hier habe ich nochmal aufgelistet, inwiefern sich die verschiedenen Kits variieren können, das heißt verschiedene Implementierungen eines Interfaces. Wie ich schon gesagt habe, das Layout-Kit ist ziemlich klar definiert, da gibt es ziemlich wenig, was man variieren kann. Dasselbe gilt für das Figure-Kit. Das Text-Kit könnte variieren für die verschiedenen Locals, wie gesagt, der Textfluss, als auch andere Details des Umgangs mit Texten und Glyphs. Wir sind grundsätzlich Unicode-basiert, das heißt, Text ist bei uns grundsätzlich als Unicode-Zeichen dargestellt und dementsprechend muss natürlich vorbereitet sein, dass wenn ein bestimmter Buchstabe kommt, der nur in einem bestimmten Local vorhanden ist, dann muss ein neues Text-Kit geladen werden, das weiß, wie diese Buchstaben dargestellt werden, wie das Layout ist, welche Richtung der Text geschrieben wird, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel den Text editiert. Das ist gar nicht so einfach zu klären, dadurch, dass es keine 1-zu-1-Beziehung zu einem Buchstaben und einem Glyphen gibt. Es ist also nicht klar, was es bedeutet, wenn ich mit der Maus irgendwo hinklicke und den linken Buchstaben lösche. Bedeutet das, dass der linke Glyph verschwindet oder dass der linke Buchstabe verschwindet? Dadurch, dass manchmal mehrere Buchstaben zu einem Glyph führen oder mehrere Glyphs einen Buchstaben darstellen, ist das ganz schön schwierig zu machen und es ist eben sinnvoll, einfach verschiedene Textkits zur Verfügung zu stellen, wo jeder ein klar umrissenes Aufgabengebiet hat, eben einer für lateinische Texte, also nicht im Sinne der Sprache, sondern des Locals, ein anderes Textkit für Kanji und so weiter. Widgetskits können ausgetauscht werden, um andere Look and Feels bereitzustellen. Ein Drawing-Kit kann ausgetauscht werden, zum Beispiel, wenn ich eine andere Grafikkarte habe, die beschleunigt es mit einer Implementierung, aber nicht mit einer anderen, dann macht es eben Sinn, ein Plugin speziell dafür zu entwickeln, für eine bestimmte Familie von Grafikkarten und das Drawing-Kit dann dort zu benutzen. Wie gesagt, der Server braucht weder die Implementierung noch das Interface der Kits zu kennen. Das ist alleine Aufgabe der Clients, weil die müssen ja mit der Funktionalität dann arbeiten. Damit ist also das Set der Kits beliebig erweiterbar, was natürlich auch ein Anreiz ist für Leute, damit zu experimentieren. Das heißt, die Architektur ist offen und erlaubt es, weiterzudenken. Flexibilität und Konfigurierbarkeit. Da hatten wir ja gesagt, ist die Schwierigkeit gewesen, dass wenn man sich möglichst raushalten möchte aus der Frage, ja, wie soll es denn nun aussehen und wie soll es sich benehmen, dass wenn man das dann dem Klienten überlässt, das zu implementieren, dass man zu einer Vielzahl von ganz verschiedenen und nicht miteinander kompatiblen Klienten kommt, die sehr unterschiedlich aussehen und auch unterschiedlich funktionieren und damit den Benutzer stark irritieren können, insbesondere Leute, die das erste Mal damit umgehen. Wir versuchen also dadurch, dass die Kits, die ja diese Policy zum Beispiel implementieren, alle im Server leben, erreichen wir natürlich auch, dass die Policy, obwohl sie flexibel gestaltet ist durch die Austauschbarkeit der Kits, trotzdem konsistent auf alle Programme gleichzeitig zutrifft, da ja der Server das Kit lädt und dass derselbe Typ Kit dann auch von allen Klienten benutzt werden kann. Das heißt, der Stil, das Look and Feel, ist für alle Programme dasselbe. Dasselbe gilt eben für das Interaktionsmuster. Das heißt, solange ich nicht wirklich darauf angewiesen bin, dass ein ganz bestimmtes Widget benutzt wird oder eine ganz bestimmte Implementierung davon, das heißt, solange ich wirklich eine abstrakte Beschreibung des User Interfaces zulasse, kann der Server sich darum kümmern, was für Widgets benutzt werden und damit erreiche ich auch eine Vereinheitlichung der der Interaktionsmuster, die benutzt werden von allen Klienten. Ein anderer Vorteil ist, dass der Programmierer, der die Applikation schreibt, kann sich nun vollständig auf die Logik des Programms konzentrieren, auf die Daten, um die es ja eigentlich geht. Das heißt, die Applikationen werden noch kleiner werden, ne? Dadurch, dass überhaupt kein bisschen User-Interface-Logik da drin steckt, sondern nur die Programmlogik. Das wiederum hat auch eine sehr interessante Auswirkung auf die Kommunikation zwischen Server und Client. Wir werden oft gefragt, naja, eben durch die großen Messages, die da hin und her gehen, wird das Ganze nicht langsam. Aber eben diese Art der Trennung, wie ich schon angedeutet habe vorhin, die führt dazu, dass sehr wenig Botschaften hin und her fließen zwischen Client und Server. Im Prinzip, was wahrscheinlich einige von Ihnen sehr erstaunlich finden werden, wenn man sich eine Demo anguckt und ein Fenster hin und her schiebt oder vergrößert oder dreht oder was auch immer man damit machen kann, dann weiß der Client überhaupt nichts davon, weil die ganze grafische Darstellung im Server lebt. Das heißt, das Einzige, was der Client mitkriegen wird, ist, wenn ich mit einem Controller ein Modell, also Daten, modifiziere, die ihrerseits im Client leben, dann wird natürlich eine Botschaft an den Client geschickt. Der Client reagiert darauf und sendet eine Botschaft zurück, die dann dem User-Interface sagt, okay, jetzt musst du dich so synchronisieren, um den neuen Zustand der Daten zu repräsentieren. Das heißt, die Menge der Daten, die dort hin und her fließen, die wird ganz extrem reduziert. Der Programmierer kann die Granularität auswählen, die er benutzt bei der Beschreibung des Interfaces. Wie schon gesagt, man könnte es so machen, dass auf den verschiedenen Rechnerarchitekturen verschiedene native User-Interface-Plugins gibt. Das heißt, ein Rechner, der, na, wie man das kennt, ein Rechner, der also ein Motive hat ursprünglich, könnte dann einfach immer mit einem Motive-Kit ausgerüstet sein. Ein Rechner, der zum Beispiel ein Palm-Pilot, würde ein Kit haben, das eine ganz stark reduzierte und schematisierte Darstellung von einem Interface enthält, sodass ich, wenn das Programm dann auf dem jeweils anderen Rechner läuft, ich sofort einfach das jeweilige Kit benutze, aber das Programm davon nichts mitkriegt. Das Programm spricht weiterhin einfach mit einem Widget-Kit, ganz egal welches das dann ist. Man kann durch eine sehr spezifische User-Interface-Beschreibung eben auch erreichen, dass Applikationen, die sehr genaue Informationen brauchen, diese dann auch bekommen können. Das heißt, wenn ich eine entsprechende Hardware habe, zum Beispiel für Immersive Systems, dann kann ich eben auch sagen, okay, hier macht es Sinn, mit 3D User-Interface zu arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel eine Applikation habe, die darauf genau angewiesen ist, also eine Virtual Reality Applikation, die kann dann eben sagen, okay, ich kann nur dort funktionieren, wo dieses Kit vorhanden ist. Oder eine andere Applikation, CAD zum Beispiel, die genau wissen muss, dass es bestimmte Eingabegeräte gibt, zum Beispiel grafische LEDs, die noch mehr Parameter haben als eine Maus, die notwendig sind, um bestimmte Interaktionen auch wirklich auszuführen, die Semantik des Programms einfach vorschreibt, dann kann das Programm auch sagen, ich brauche dieses Kit, ohne das geht's nicht. Aber das hängt dann eben von dem Problem ab, das gelöst werden soll mit der Applikation, ob das Programm abstrakt geschrieben werden kann und auf sehr vielen verschiedenen Rechenarchitekturen läuft oder ob das ein sehr spezielles Anwenderprogramm ist, das eben eine ganz bestimmte Architektur voraussetzt. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Hier nochmal ein Vergleich zwischen den wesentlichen Punkten in einem X-Window-System und Berlin. Die Netzwerktransparenz, das heißt das Protokoll, das Kommunikationsprotokoll wird unter X durch das sogenannte X-Protokoll vorgegeben. Unter Berlin sind es die Interfaces, die wir als Warschau bezeichnen, die also auf Korba-Niveau leben. Events, das heißt die kleinen Botschaften, die von meinem Eingabegerät ausgehen und zu dem Controller fließen in Berlin, die fließen ja im X-Window-System zu den Klienten, das heißt zu dem kleinen Programm, das dann alleine weiß, wie auf ein Event zu reagieren ist, weil diese ganze Funktionalität eben in den Toolkits implementiert ist. Das heißt, bei den Events gibt es eine Kommunikation zwischen Server und Client unter X, nicht aber unter Berlin, das wird alles im Server behandelt. Das Rendering geschieht unter X auch vom Client aus, das heißt, da unter X ja nicht bekannt ist, was ein Widget ist, man kennt nur ein Window und das ist im Allgemeinen ein Rechteck, das also sensibel ist für bestimmte Eingabe, also Events, aber nichts weiter bekannt ist über das Aussehen, muss also auch da im Prinzip ein entsprechendes Event an den Client gesendet werden, ein Expose-Event, und dann kann der Client sagen, okay, jetzt bitte hier eine Linie malen und dort einen Pixel setzen und so weiter. Das heißt, auch da fließen wieder jene Menge Daten zwischen Client und Server hin und her. Nicht so in Berlin. Durch diese Konzepte der hochspezialisierten Grafiken, die dann den SceneGraph zusammensetzen, haben wir es also erreicht, dass auch wenn die Zusammensetzung des SceneGraphs vom Client aus geschieht, der SceneGraph selber vollständig im Server enthalten ist, was dazu führt, dass also zum Beispiel auch das Rendering vollständig im Server stattfindet, was das Ganze eben auch nochmal ein bisschen schneller macht. Die Begriffe, die in einem User Interface eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Widgets, die existieren, wie ich gerade gesagt habe, auf allem, was auf dem X-Window-System beruht, auch in dem Client. Das ist also im Allgemeinen Bibliotheken, die dann an den Client rangelinkt werden. In Berlin sind sie in Form von Modulen vorhanden, also Plugins. Damit wieder die Zentralisierung der Policy. Und plus Callbacks, das heißt Funktionen, die die Interpretation von Events darstellen. Das heißt, wenn ich mit der Maus irgendwo raufdrücke und möchte, dass das jetzt eine bestimmte Funktion auslöst, zum Beispiel das Verändern eines Datums oder was auch immer, die wird in herkömmlichen Programmen des X-Window-Systems im Toolkit erzeugt und ruft zurück in den Client-Code hinein. In Berlin haben wir schon ein Objekt oder ein Interface dafür, ein Command, und der Command ruft dann in den Klienten hinein. Aber eben das Niveau des Commands ist doch schon so grobkörnig, dass es relativ wenig Commands gibt, die zwischen Server und Client hin und her rufen, sodass letztlich die Anzahl der Botschaften auch hier stark reduziert wird. Damit bin ich am Ende. Wir sind zu erreichen unter diesen Adressen www.berlinkonsortium.org. Das heißt, wir haben im Moment zwei Server, einen bei SourceForge und noch einen anderen auf einer Maschine, die von SBI uns zur Verfügung gestellt wurde. Wir haben eine ganze Menge von Mailinglisten, ich glaube 8 sind es, für mehr oder weniger spezielle Funktionalität, die dort diskutiert wird, aber die erste Mailingliste, wo erstmal alles, was sich nicht anders einordnen lässt, diskutiert wird, ist Berlin Design. Und wir haben einen Kanal auf IRC, wo eigentlich immer irgendwelche Leute sind, die gerne Auskunft geben, wenn es Fragen gibt, oder die auch gerne einfach diskutieren, wenn es interessante Punkte zu diskutieren gibt. Also es ist ein sehr multidisziplinäres Projekt. Man kann auf ganz verschiedenen Ebenen arbeiten, ob das nun um Bilddarstellung geht oder ob es um 3D geht oder um Textverarbeitung. Da kann man eine ganze Menge machen. Also wenn Sie sich dafür interessieren, würde uns sehr freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Wir haben auch unten eine Ausstellung, wo man die Demonstrationen sehen kann, die im Prinzip zeigen, wie das Ganze funktioniert, tatsächlich in Echtzeit, was ich gerade vorgestellt habe. Wie gesagt, von der Architektur, die ich vorgestellt habe, sind 3/4 funktionell. Ja, damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und bin offen für Fragen.